Ne, wenn du wirklich was nimmst, beispielsweise, und nicht das Potenzial hast, natural zum Olympia zu schaffen, dann reißt du eh long-term nichts.
Dass dann, obwohl keine Stagnation in der im Progress irgendwie da war, dann trotzdem die Androgene random einfach erhöht wurden. Von 5 am Trainingstag zu 5 jeden Tag, dann plötzlich 10, ohne großen Grund. Und da reden wir jetzt nicht von Oxa, das dann von heute auf morgen raus ist, quasi, sondern von Primo, was dann 1-2 Wochen dauert.
Da hat sich, glaube ich, jemand gedacht, okay, Frau ist so ein halber Mann, also teilen wir mal 2 Gramm durch 2. Dann sind wir bei 1 Gramm und dann go for it, ja. Also.
Und dann gibt's welche, die haben vorher vielleicht in der vorhin Physik gestanden und sagen, ich stelle mich jetzt ein bisschen anders hin und ich möchte vielleicht auch ein bisschen femininer und weicher auf der Bühne stehen. Aber die haben halt auch schon 5 Jahre vorher alles versaut, was die Nebenwirkungen angeht, und so sehen die dann auch aus.
Herzlich willkommen zum nächsten Doc Talk, heute in einer etwas größeren Runde. Neben dem lieben Mike haben wir heute meine Teamkollegin, die liebe Laura, seines Zeichens IFBB Wellness Pro Athletin, und die liebe Jasmin, der Schreck meines Teams. Sie hat mich letzte Woche, meine Athletin, geschlagen, die dann nur Zweite geworden ist mit einer phänomenalen, ja, Form, würde ich sagen. Also wirklich geiles Paket letzte Woche in San Diego rund gewesen. Und heute soll es aber nicht um die, heute soll es nicht um die Wettkampfsaison gehen, sondern heute soll es um ein ganz besonderes Thema gehen, und zwar, ja, der PED-Missbrauch im Bereich Frauenbodybuilding. Wir haben in der Vergangenheit öfters mal schon das Thema, ja, aufgegriffen, und immer wurden wir kritisiert, dass keine Frau mit dem Podcast ist. Deshalb haben wir heute uns gedacht, wir drehen den Spieß mal herum und haben uns dann zusammengefunden sozusagen. Und ich bin gespannt, was eure Erfahrungen sein werden. Also wir haben das jetzt, wir haben zwar kurz im Vorfeld schon mal gesprochen, na, was man vielleicht nicht sagen sollte, aber was ihr jetzt natürlich als Auspack, was ihr mitbekommen habt, da bin ich jetzt noch tatsächlich ganz, werde ich mich überraschen lassen. Der liebe Mike auch. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, schauen, wie sich's entwickelt. Wir haben also nicht skriptet, keine Fragen vorbereitet, sondern einfach, ihr sollt mal so ein bisschen aus eurer Sicht erzählen, was euch jetzt vielleicht am meisten stört oder aufgefallen ist oder welche Horror-Stories ihr vielleicht habt. Und Ziel ist natürlich heute auch ein bisschen Aufklärung zu schaffen, vielleicht auch, ja, Betroffenen da draußen zu helfen oder auch zu vermeiden, dass das ein oder andere passiert, was man sich vielleicht Anfang der Karriere nicht vorgestellt hat. Ja, ich würde sagen, das ist genug für den Einstieg. Wir starten mal vielleicht direkt bei der lieben Jasmin. Was ist so das Erste, was dir zum Thema einfällt?
So, das, was mich tatsächlich am meisten stört in meinem Umfeld, was ich auch sehr oft höre, ist das Kommentar, ja, mein Coach kennt sich ja mit dem Thema aus und deswegen muss ich mich gar nicht damit auseinandersetzen. Hinter so einem Satz stehe ich halt persönlich gar nicht, weil letzten Endes macht ein Coach, will dich als Aushängeschild irgendwo, und viele Coaches verzichten dann einfach auf die Tatsache, dass manche Nebenwirkungen einfach irreversibel sind, verzichten teilweise auch auf die komplette Aufklärung, und dann kommen halt so Kommentare, die ich halt auch schon mitbekommen habe, wie, ja, wenn du dann was merkst, dann sagst du mir Bescheid, aber bis dahin machen wir dann einfach so weiter, wie wir jetzt machen. Und dann höre ich halt oft in meinem Umfeld, ja, mein Coach hat aber gesagt, das ist so okay und deswegen muss ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, weil dafür habe ich ja einen Coach. Aber irgendwo geht's halt um die eigene Gesundheit, und ich würde halt jeder Person, nicht nur Frauen, sondern auch Männern raten, sich mit dem Thema in einer gewissen Grundlage selbst auszukennen. Weil das macht man ja auch irgendwo beim Arzt, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt eine Krankheit habe, dann kümmere ich mich trotzdem irgendwo selbst drum. Und dass man dann halt nicht komplett irgendwo ins Freie rennt und dann alles macht, was der Coach sagt.
Wichtiger Punkt, den du gesagt hast, der Coach möchte die Athletin als Aushängeschild, das ist auch das, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, dass ich das Gefühl habe, dass viele Coaches versuchen, sich auf Kosten der Gesundheit der Athleten oder gerade die Athletinnen zu profilieren. Na, dieses Thema Procard ist halt so groß. Na, überall heißt es Procard hier, Procard da. Weil das Thema können wir nochmal im anderen Podcast aufgreifen, was ist diese Procard heute wert und was bedeutet das überhaupt? Das soll heute nicht das Thema sein. Aber ich glaube, das ist natürlich mit einem Grund. Alles unterhalb der NPCs gefühlt nichts mehr wert, und jeder will Profi werden. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Druck gerade. Ich glaube auch gerade, dass die, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber gerade die reinen Wettkampfcoaches haben, glaube ich, auch echt Probleme. Top-Athleten meistens nicht so die Kohle, das Coaching. Das heißt, das Einkommen ist meist nicht so stark der Person. Dementsprechend ist der Druck umso größer, natürlich sportlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist auch einer der Hintergründe. Aber ich würde mal direkt an Laura weitergeben. Was ist so das, was dir so am meisten sauer aufstößt bei dem Thema PEDs bei Frauen?
Ja, ich finde es grundsätzlich so ein bisschen schade, dass es immer so, also wenn man jetzt ja hört, PDs bei Frauen, wird das immer direkt so richtig negativ abgestempelt. Also bei Männern ist es meistens voll so, oh, wie cool, was machst du? Und bei Frauen ist es so, boah, du nimmst PDs, und es rückt irgendwie direkt immer in so ein negatives Licht, weil es einfach auch so an Aufklärung ein bisschen bedarf. Deshalb finde ich es umso cooler, dass wir hier so eine Runde mal machen, wo wir das einfach versuchen. Weil wie Jasmin auch schon gesagt hat, einfach so viele Mädels wissen gar nicht, was man machen kann, und vertrauen dann halt einfach blind dem Coach. Und jeder sagt zwar auf Insta so, oh, du musst als Bikini beispielsweise natural zum Olympia kommen, sonst hast du kein Potenzial. Aber was halt in der Szene passiert und gemacht wird, was die Leute gar nicht so offen kommunizieren, ist halt wild, ne? Also da geht's wirklich direkt auch mit Androgenen rein und Co., ohne mal irgendwie ein Risikoprofil zu besprechen. Und das ist halt schon Wahnsinn. Das wird nie so offen kommuniziert auf Instagram, was ich halt ultra schade finde. Sondern es wird halt einfach gemacht und nach außen wird immer so getan, wir machen gar nichts, wir machen einfach nur so dieselbe Bank, und es ist halt in der Realität nicht so. Und es gibt halt wirklich, auch gerade vor den Androgenen, viele wirklich smarte und gute Wege, was man machen kann. Aber da fehlt einfach wirklich so ein bisschen die Aufklärung bei den Athleten auch selbst. Deshalb finde ich es halt umso cooler, dass wir hier mal so eine Runde machen und da mal so ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, wenn da einfach sich auch mehr Athletinnen selber ein bisschen auskennen und informieren, dann vertraust du halt nicht einfach blind dem Coach, sondern hinterfragst es mal so ein bisschen, und dann rückt es auch nicht direkt in so ein negatives Bild, weil du kannst doch wirklich, also ich will es nicht verherrlichen, aber du kannst auch viel wirklich smart machen, ohne so krasse Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Und natürlich dann je nach Need von der Athletin oder wo sie hin möchte und auch was sie bereit ist zu machen. Und das finde ich halt auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist ja immer noch, wie du auch gesagt hast, Sascha, die Entscheidung von der Athletin. Egal, wie sie sich entscheidet, ich finde, das sollte nicht negativ gejudged werden, weil wenn sie bereit ist, diesen Weg zu gehen, ist das, finde ich, auch vollkommen fein. Und da sollte auch nicht ein anderer sich irgendwie rausnehmen zu sagen, boah, du machst das mit Androgen. Wenn die Athletin damit fein ist, finde ich das beispielsweise auch fein, ne?
Ja.
Laura, da würde ich gerne mal kurz einhaken. Und zwar hast du gesagt, dass es bei Social Media nicht so groß thematisiert wird, im Gegensatz zum Thema Männer. Jetzt habe ich es in Erinnerung, ich meine, ich mache Bodybuilding seit 1998, es gab damals kein Social Media, und die letzten 15 Jahre, würde ich mal schätzen, hat sich das extrem gewandelt. Aber es war trotzdem immer schon so, also 98 war ich 14, da hat es mich nicht betroffen, aber seit ich damit irgendwie in Berührung gekommen bin, dass Leute aus meinem Umkreis, Männer, solche Sachen benutzen, war es jedenfalls so, dass die Männer untereinander doch mehr oder weniger offen über sowas gesprochen haben. Wie ist da deine oder auch Jasmin, deine Erfahrung unter Frauen? Reden die untereinander offen über sowas oder sagen die sich ins Gesicht, ich nehme nix?
Also ich muss sagen, im Coaching jetzt als Coach wird es dir natürlich schon gesagt, aber sonst so, also ich war ja vorher auch Bikini-Athletin, da wird viel nicht gesagt. Da ist ja auch immer so ein bisschen, wo ist jetzt die Grenze, ab wann fängt's an? Manche beispielsweise sagen, ich bin noch nett, wenn ich Clan nehme, manche dann schon wieder nicht. Also da ist auch so ein bisschen dieses, ab wann ist es dann enhanced, ab wann nicht? Ich finde immer per se, alles, was jetzt beispielsweise, wenn du bei der GmbF, da hast du ja auch die Liste, die Verbotsliste, alles, was da draufsteht, das ist für mich schon enhanced. Aber für viele ist es halt eben nicht so der Fall. Und muss sagen, da wird nicht immer so offen und ehrlich kommuniziert, weil es natürlich auch viel cooler klingt, wenn man sagt, boah, ich nehme gar nichts und sehe so aus, als wenn du sagst, ja, ich nehme jetzt das und das und muss das nehmen, um da hinzukommen. Und es war auch eine Zeit lang, wo ich jetzt noch in der Bikini gestartet bin, da war das auch so ein bisschen sind so in Verruf halt, ne, wenn du wirklich was nimmst, beispielsweise und es nicht das Potenzial hast, natural zum Olympia zu schaffen, dann reißt du eh long-term nichts. Und da ist natürlich dann auch immer so dieses, kommunizierst du das jetzt, kommunizierst du das nicht? Und da würde ich schon sagen, ist es so ein bisschen tricky. Jetzt, wie gesagt, im Coaching-Verhältnis natürlich schon, aber so offen auf Social Media definitiv nicht.
Ja, man, wie ist das im Gym, wenn ihr jetzt mit anderen Mädels untereinander sprecht? Wie ist es da?
Also
Social Media ist ja nochmal was anderes, wenn man so chattet.
Wollte ich gerade sagen. Also auf Social Media habe ich jetzt eigentlich die gleichen Erfahrungen wie Laura gemacht, aber so persönlich im Gym oder auch so unter Bekannten ist es eigentlich schon relativ, also es wird schon relativ offen kommuniziert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auch sagen würde, dass manche sich damit tatsächlich profilieren, dass sie dann Androgene nutzen. Also ich habe das tatsächlich ein bisschen anders wahrgenommen bisher. Und deswegen ist auch mein Bedürfnis, mal darüber zu sprechen, auch so groß, weil ich halt teilweise wirklich wilde und extreme Sachen mitbekomme. Aber ansonsten wird da meiner Erfahrung nach schon relativ offen drüber gesprochen.
Bikini-Klasse haben wir gerade so ein bisschen das Phänomen, die haben ja alle keine Muskeln. und da brauchen wir auch nichts nehmen, aber das stimmt ja nicht. Also das ist ja Quatsch. Also eine Bikini-Klasse heute ist ja schon auch ein ganz ordentliches Level. Also haben wir jetzt bei dir natürlich am besten Beispiel jetzt gesehen, hast du mir jetzt wollte, du bist ja da schon ein bisschen dominant im Feld gewesen, so auch gerade von der Erscheinung her. Und das ist ja auch das Level, was du nachher haben musst, um auch Profi zu werden. Ja, der reicht halt nicht ein bisschen Hintern und ein bisschen Schulter, da musst du natürlich auch schon ein bisschen mehr mitbringen. Und das ist halt schon schwer, dass du erreichst. Gut, ein Problem ist, glaube ich, auch Kernproblem ist auch, heute wollen sie alle mit 20, nach ein, zwei Jahren Training, wollen sie Profi werden. So, das geht ja im Männerbodybuilding auch nicht. Bevor du nicht 5 Jahre trainiert hast, brauchst du eigentlich nicht erst dich auf die Bodybuilding-Bühne zu stellen in der offenen Klasse. Ja, das ist aussichtslos. Und da muss man sich die Zeit vielleicht auch einfach geben. Und das ist, glaube ich, so auch ein Kernproblem, dieser Zeitfaktor. Alle rollen innerhalb von Rekordzeit hoch und natürlich geht es dann in die falsche Richtung. Ne? Androgene früher, Androgene höher dosiert, da geht es natürlich schneller. Das ist ja echt klar. Das brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Mit dem Thema, ab wann ist man natural oder wann ist man nicht natural, fand ich auch entspannt. Ich würde es eigentlich genauso sagen wie Laura auch, die GmbF oder die NADA-Liste, das, was die GmbF oder auch die BMBF anwenden, ist halt nicht ganz gleich, aber so gut wie gleich. Das ist eigentlich der Standard, wo man sagen muss, das ist natural oder eben nicht. Naja, deshalb würde ich auch sagen, das sollten wir vielleicht als Basis nehmen und man kann, wie auch schon gesagt, natürlich eine Menge machen. Ja, ich sag mal so Sachen wie jetzt wie HGH, Clin, Reta, T3, es sind schon viele Sachen natürlich im Einsatz, die man nutzen kann, um in Form zu kommen, die jetzt nicht für Männchen. Ja, die sollte man auf jeden Fall aus meiner Sicht auch ausreizen. Und es geht ja gar nicht darum, dass man per se nichts nimmt. Ja, es ist Leistungssport, wenn es jetzt ungetestet ist. Das ist halt, es ist halt Teil des Spiels, so. Können wir jetzt nicht ändern, sondern wenn wir nicht mehr verändern in diesem Leben und das muss man einfach akzeptieren. Es wird auch in anderen Sportarten im Leistungssport gedopt, auch wenn das da vielleicht nicht so klar ist wie im Bodybuilding, wo man es halt an der Form auch einfach sieht. Und ich habe es ja auch im Vorgespräch kurz noch gesagt, die paar Minuten vorher geschaut haben, ich habe ja auch Mädels, die Steroide benutzen, gerade in den höheren Klassen halt. So, und ich habe die alle genauso gerne. Ich muss das immer wieder sagen, nicht, dass das hier so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Na, ich habe auch Figurmädels, Physikmädels und so weiter, die Androgene benutzen, sich dafür entschieden haben. Die wissen nur, auf was sie sich einlassen, die wissen, welche Nebenwirkungen sie zu erwarten haben oder haben auch schon gewisse Nebenwirkungen. Aber sagen unterm Strich, mein Leben ist jetzt geiler wie vorher und ich stehe dafür ein. So. Na, was anderes halt, wenn du jetzt mit 18, 19, 20 was aufgeschwatzt kriegst und dich eben nicht informiert hast, so wie ihr beiden das jetzt gesagt habt, ja. Das heißt, einfach so ein bisschen vielleicht euch zu sehr auf den Coach verlassen hat, der es vielleicht an der Stelle gar nicht gut mit euch meinte, sondern nur gut mit seiner Insta-Bio meinte.
Ja. Ja.
Wir haben ja gesagt, wir haben keine Fragen vorbereitet, 10 zufolge haben wir keine. Ja, wir waren ja schon an der Stelle, man spricht dann doch relativ offen drüber. Vielleicht, Jasmin, steigen wir mal in das Thema ein, was ja wahrscheinlich auch die allermeisten Zuschauer hier interessiert. Wenn man offen darüber spricht, was wird denn da besprochen? Was sagen denn Leute noch freimütig, das mache ich oder machst du das? Ja, ich mach's auch. Und was sind so die Punkte, wo du jetzt sagst, das kam dir schon extrem vor?
Also über was gesprochen wird, ist eigentlich wirklich alles. Also was ich jetzt so mitbekommen habe, wird da nicht groß was verschwiegen. Es sei denn, es geht halt um das Thema Social Media. Da habe ich das Gefühl, dass die Männer doch irgendwo noch offen drüber sprechen. Vielleicht ist das aber auch dem geschuldet, dass man zum Beispiel in der NPC jetzt bei den Männern ist es halt schon offensichtlicher, dass da bestimmte Dinge benutzt werden als bei den Frauen teilweise. Also ich bin auch der Meinung, dass man als Bikini, wenn man eine richtig heftige Genetik hat, natürlich auch Profi werden kann, natural. Ganz zu schweigen von Fitmodel. In höheren Klassen eher schwieriger, aber bei Männern finde ich es halt nochmal ein großer Unterschied. Und wo ich halt immer persönlich hellhörig werde, sind die Dosierungen. Und zwar die Startdosierungen und die Zeitpunkte, an denen dann Androgene zum Beispiel erhöht werden. Das habe ich jetzt in meinem Umfeld zurzeit relativ oft gehört, dass dann, obwohl keine Stagnation im Progress irgendwie da war, dann trotzdem die Androgene random einfach erhöht wurden. Von 5 am Trainingstag zu 5 jeden Tag, dann plötzlich 10, ohne großen Grund. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich tatsächlich profiliert damit wurde. Ja, ich baller das halt jetzt, weil ich es kann. Wo ich mir halt nur denke, also mit Anfang 20, ich weiß halt nicht. So, ja.
Man weiß ja heute auch nicht, ob die Mädels dann nochmal weitermachen, ne? Also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr seid jetzt auch schon auf einem relativ hohen Niveau, ne? Noch als Profi, Jasmin wird vielleicht noch Profi, wer weiß, also ich glaube, die Chancen sind jetzt gar nicht so schlecht. Ihr habt jetzt schon ein bisschen Trainingserfahrung. Aber was ist denn durch mit 18, 19, 20? Ich habe ja auch vorhin euch ein Beispiel genannt, das war, bevor wir auf Start gedrückt haben, wo ich gerade auch eine Anfrage habe, wo ich der Meinung bin, da ist euch doch die mentale Reife nicht da. Dann fällt man vielleicht was an, wo man dann 5 Jahre später, wenn man mit dem Sport aufgehört hat, weil es doch nicht das Wahre war, sich dann auch wahrscheinlich zu Tode ärgert, dass man sich einfach diese Nebenwirkungen, die ja größtenteils irreversibel sind, also ich will jetzt nicht sagen, sie sind komplett irreversibel, aber es ist schon schwer, wenn einmal das Kind in den Boden gefallen ist, das wieder rauszuholen. Ein bisschen geht das schon, aber es ist halt der geringste Teil, den man wieder rückgängig machen kann. Und da kann ich halt eben nur verwahren. Ja, wie siehst du das, Laura?
Ja, voll. Also was ich halt da immer super wichtig finde, ist einfach so, dass die Grundpfeiler, sage ich einfach schon mal, stimmen. Also, dass das Training wirklich passt, dass es auch schon über Jahre passt. Also wie du auch gesagt hast, nicht mal man macht ein Jahr was und dann sagt, okay, perfekt, jetzt here we go, sondern dass es wirklich mehrere Jahre lang wirklich schon passt, man da wirklich an der Ausführung arbeitet, weil das ist bei voll vielen einfach auch so eine Stellschraube, wo du die manchmal Seiten siehst und dir denkst, kein Wunder, dass die Schultern nicht wachsen, wie du Seite eben machst. Also, dass das Training wirklich passt, die Ernährung passt, auch gerade bei Mädels ist es halt leider auch super oft so, dass dann irgendwie doch aus der Essstörungsvergangenheiten sind, Binge-Eating und Co. Und du musst halt wirklich, wenn du den Weg gehst, in meinen Augen deine Ernährung unter Kontrolle haben. Also, dass du wirklich ja eine Diät durchhältst, einen Aufbau machen kannst, also dass das wirklich läuft, deine Regeneration passt. Ich finde, da ist bei so vielen einfach auch noch so viel Optimierungsspielraum, dass du gar nicht mit PDs starten musst, wenn du einfach mal deine Regeneration auf die Kette bekommst. Und halt auch ganz wichtig, Hormongesundheit, weil wenn du halt wirklich keinen funktionierenden Zyklus hast, dir dann im schlimmsten Fall noch Androgene reinhaust, dann Feierabend. Also dann wird es halt long-term nichts, weil wie du auch schon gesagt hast, mit 18 macht man sich vielleicht noch nicht so Gedanken über die Kinderplanung, aber das wird vielleicht kommen und wenn du es dir dann verbaut hast, ist es halt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und wie gesagt, dann wäre auch mein Ansatz definitiv nicht direkt mit Androgenen rein, sondern halt wirklich erstmal mit den Non-Androgenen anfangen, dann wirklich das Ganze langsam machen und wirklich Androgene da erstmal ein bisschen warten, schauen, wie reagiert der Körper, wie läuft das Ganze. Weil in meinen Augen, auch wie Jasmin gesagt hat, viel zu viele starten viel zu früh mit den Androgenen und nehmen sich dann ja auch super viel Puffer long-term, weil es ist halt irgendwann so dieses, dann bist du vielleicht Profi relativ schnell, aber was kommt dann? Also du kannst ja nicht 40 Milligramm Oxagen am besten dann noch nicht cyclen. Das ist auch so der nächste Punkt, dass man auch von sehr vielen Army-Coaches hört, einfach all day long nehmen sie dann die Androgene durch. Meistens ist es gar nicht bei vielen so die Dosierung, sondern halt wirklich einfach die Länge, dass es zu lange genommen wird. Und das ist halt auch wichtig, Prep oder so, dass man das gescheit plant und nicht nur der Coach, sondern dass man auch selber ein bisschen schaut, okay, hey, vielleicht ist der Cycle jetzt ein bisschen lang, merke ich irgendwie Veränderungen, bin ich fein mit den Veränderungen und wenn nicht, dass man halt wirklich dann frühzeitig eingreift, ne? Weil die meisten Sachen sind halt leider nicht mehr umdrehbar und das ist halt, wenn man damit nicht fein ist, für die Zukunft halt wirklich ärgerlich, ne?
Was war so das Verrückteste, was ihr erlebt habt an Protokollen, was euch so erzählt wurde? Jasmin, vielleicht zuerst.
Ich glaube tatsächlich dieses, ja, wir cyclen nicht. Und wenn du was merkst, dann sagst du mir bitte direkt Bescheid. Und da reden wir jetzt nicht von Oxa, das dann von heute auf morgen raus ist quasi, sondern von Primo, was dann 1-2 Wochen dauert. Das heißt, die Person merkt am Tag X was und 2 Wochen später, bis in 2 Wochen später hat sich das nochmal mehr entwickelt. Also gerade sowas wie eine Stimme, die kippt ja relativ schnell. Man merkt das, aber die kippt halt relativ schnell. Und so Sachen sind dann natürlich nicht mehr reversibel oder sowas wie Haarausfall und sowas. Und das sind ja auch Sachen, Haarausfall merkt man ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, wenn du das merkst und dann rausgehst, dann wird's halt trotzdem noch schlimmer und es wird auch nicht mehr besser. Und das sind halt so Themen, wo ich, das ist halt eine riesengroße Red Flag. Und deswegen schaue ich auch, also damals, als ich meinen neuen Coach gesucht habe vor einem Jahr, gucke ich halt immer drauf, wie sehen denn die Athletinnen aus, nicht die jetzt halt gerade bei ihm steil gehen, sondern wie sehen die denn aus, die jetzt schon 2, 3, 4 Jahre bei dem sind. Weil das fällt mir bei den amerikanischen Coaches, wo du gerade vorhin gesagt hast, Laura, fällt es mir immer auf, die ganzen Athletinnen, die explodieren in den ersten 1-2 Jahren. Und dann muss man aber mal schauen, erstens, sind die noch in dem Sport überhaupt drin? Zweitens, wie sehen die aus und wie hören die sich an? Das ist halt so ein ganz kritisches Thema, was ich mir immer anschaue.
Okay. Ja. Schwierig. Bin gerade überlegen, was ich da ein bisschen dazu sagen kann. Also zum Primordial ist ein guter Punkt. Das vielleicht nochmal kurz, man kann ungefähr von 4-5 Halbwertszeiten ausgehen. Das heißt, es sind sogar 3-4 Wochen eher, wo wo es im System bleibt. Natürlich fällt es dann, nach zwei Wochen ist jetzt natürlich der Wirkungsspiel schon deutlich abgefallen, aber bis alles wirklich komplett raus aus dem System ist, geht die Zeit noch ein bisschen länger tatsächlich dahin. Das heißt, Inject sind tatsächlich dann nicht unbedingt das Optimum, vor allen Dingen nicht in der Bikini-Klasse, aber ich habe auch, will jetzt keinen Namen nennen, aber auch Mädels in der Beratung gehabt in den letzten Wochen von IFBB Pro Bikinis, die sie gecoacht haben, die halt schon nach zwei, drei Wochen den Primo halt als Newcomer natürlich in den Laden geschrieben haben und jetzt bis heute auch hormonelle Probleme haben, jetzt natürlich das Coaching auch beendet haben und nicht mehr so richtig klarkommen. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, könnt ihr jetzt wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ich habe immer mal wieder diese Anfragen halt auch, gerade im Beratungsgespräch. Kennt ihr da auch viele Fälle, auch gerade so, wo man sagt, da hat sich nachhaltig die hormonelle Situation zum Negativen verschoben?
Also ich hatte da mal, beziehungsweise von einem Fall gehört, sagen wir es mal so, dass wirklich der Freund das Protokoll erstmal übernommen hat und dann auch der Freundin direkt, die hat ein paar Wochen erst trainiert, ist erst also wirklich Einsteiger gewesen und dann direkt halt von sich so ein bisschen übertragen hat und dass da dann auch direkt halt Boxer drin war, die Periode nicht kam. Und das ist halt erstmal so ein Point, auch wenn man so eine Coaching-Anfrage dann bekommt, was machst du? Weil du willst der Person ja eigentlich helfen, aber erstmal müsstest du prinzipiell sagen, wir nehmen alles raus, wir schauen, dass du dass deine Hormone einfach wieder laufen. Und da musst du halt immer so ein bisschen schauen, wie ist die Person eingestellt. Die meisten Mädels sind dann eh eigentlich, dass sie sagen, ja, passt, gehe ich vollkommen mit. Weil gerade wenn du das Ganze natürlich Lifestyle machst, wird dir dann erstmal so bewusst, okay, natürlich muss ich gucken, dass ich gesund werde, Long-Term, auch Thema Osteoporose und dem ganzen Kram. Aber manche sind halt auch gerade, wenn sie dann doch mal das Ganze probiert haben, auch gerade in diesem Wettkampf-Game, es ist halt schon was anderes, ne? Also wenn du natürlich PEDs nutzt, du denkst dir, boah, das geht voran, das ist ja voll cool. Und da musst du halt aufpassen. Voll. Und wenn du dann halt mit der Person nicht reden kannst, weil manche wollen dann auch nicht rausgehen und da wird's halt tricky, weil du kannst nicht rausgehen und gucken, dass deine Hormone wieder passen, das wird nichts. Und da muss man halt dann wirklich gucken, boah, findet man da zusammen oder nicht, weil das ganz individuell finde ich immer. Weil mit manchen Personen geht's voll gut und mit manchen Personen merkst du schon so, das wird nichts, sagen wir es mal so in dem Sinne, ja.
Ist ja auch genauso wie du eine Genetik auf Trainingsreiz hast, hast du auch eine Genetik auf Schock, ja. Also in positiver Hinsicht als auch in negativer Hinsicht, das muss man auch mal dazu sagen. Na, ist ja bei Männern auch so. Ne? Von 250, ich habe Östrogenwerte von 500 und Hämatokrit von 58 bis hin zu 2 Gramm. Oh, du siehst nichts im Blutbild, außer dass Testosteron zu hoch ist. Ja, habe ich alles schon erlebt und ähnlich ist es bei Mädels natürlich auch. Ja klar, okay, da reden wir jetzt nicht über die Dosierung. Ja, also schreibe ich das aus dem Protokoll. Ja. damit seid ihr etwas drüber. Aber wobei, ich muss sagen, vielleicht ist das jetzt auch schon begegnet. Ich habe auch schon Protokolle gesehen, wir haben das ja auch schon im Podcast thematisiert. Da hat sich, glaube ich, jemand gedacht, okay, eine Frau ist so ein halber Mann, also teilen wir mal 2 Gramm durch 2. Dann sind wir bei 1 Gramm und dann go for it, ja. Also ich glaube, das Krasseste, was ich bis jetzt mal neulich dieser Fall war von diesem einen Coach, den wir auch schon im Podcast benannt haben, war das Krasseste, eine Schweizerin, die bei uns im Gym hier trainiert hatte, die wollte in der Bikini-Klasse starten, die hatte von ihrem Cleverfit-Coach oder Trainer, hatte sie die Empfehlung, 600 Milligramm Bolinon in der Woche zu nehmen, in der Bikini-Klasse, ja. Also, ich bin da auch fast gestorben bei. Das ist tatsächlich kein Einzelfall. Ich habe noch so ein paar andere Stories auf Lager, deshalb war mir jetzt mal für mich die spannende Frage, was habt ihr denn so als Worst-Case-Szenario erlebt? Aber wahrscheinlich dann solche krassen Protokolle noch nicht, oder?
Ich glaube, also ich bin ja nur an der Bikini- bzw. Fitmodel-Bubble eher so unterwegs und da ist sowas, also Gott sei Dank habe ich da noch nicht so viel mitbekommen.
Ja, man muss sagen, in der Wellness-Bubble schon ein bisschen mehr. Also da hast du da auch jetzt wirklich bei Newcomern schon gut was dabei. Da muss man dann halt auch gucken, wo ist wirklich der Need? Braucht man so viel? Braucht man auch vor allem so lange so viel? Also manche Cycle, wenn dann Leute zu dir kommen und ihren Cycle sagen, es ist viel zu lange halt einfach auch, ne? Also da kannst du eigentlich meistens schon voll gut ansetzen. Das ist auch natürlich, dann muss man schon sagen, umso höher die Klasse wird, umso höher ist natürlich auch dann der Fall, dass zu mehr einfach gegriffen wird oder halt auch zu mehr Androgen, sagen wir es mal so, ne?
Ja, ich sag mal, eine Wellness-Klasse ist ja heute auch die Antwort. Ich glaube, das Thema hatten Mike und ich auch schon mal. Weil Mike da natürlich auch sehr tief drin ist im Game durch Maria jetzt natürlich, aber auch viele Wettkämpfe gesehen hat schon, dass die Entwicklung dort halt so ein bisschen weg ist von dem, was glaube ich ursprünglich mal geplant war. Und ich glaube, da kannst du gar nicht mehr. Also ich habe auch eine
Würde ich gar nicht mal sagen. Es ist, Es hängt wahnsinnig stark vom Teilnehmerfeld und natürlich von der Jury ab. Und wenn man das im Vorfeld im Auge behält, dann gibt's bestimmte Wettkämpfe, zu denen kann man sich's sparen, hinzufahren. Da weiß man von vornherein, was erforderlich ist, um da vorne zu landen. Auf der anderen Seite, die da vorne landen, gerade jetzt mit dem neuen Qualifikationssystem, die stehen dann noch nicht mal auf dem Olympia. Und die dann auf dem Olympia in der Top 5 stehen, die sehen auch nicht so aus. Das ist, als ob sich da zwei verschiedene Wellnessklassen nebeneinander entwickeln. Man muss halt schauen, in welche man da gehören möchte. Und dann gibt's das große Problem, Stichwort Wellness, die Klasse ist ja noch nicht so alt. Und dann gibt's halt einmal die Leute, die vielleicht aus einer Bikini da reingewachsen sind oder gänzlich in dieser Klasse begonnen haben. Und dann gibt's welche, die haben vorher vielleicht in der Frauenphysik gestanden und sagen, ich stelle mich jetzt ein bisschen anders hin und ich möchte vielleicht auch ein bisschen femininer und weicher auf der Bühne stehen. Aber die haben halt auch schon 5 Jahre vorher alles versaut, was die Nebenwirkungen angeht. Und so sehen die dann auch aus. Und mit denen, das muss man sich halt im Vorfeld immer wieder klar machen, will man nicht konkurrieren, denn es ist nicht erforderlich, so auszusehen. Die haben halt vorher, wenn man so will, einen anderen Sport gemacht. Die wollten halt dann so aussehen, wie es in der Frauenphysik erforderlich war und würden sich wahrscheinlich auch jetzt in den Arsch beißen, wenn sie es nochmal anders machen könnten, aber können sie halt nicht. Also ich hatte das erste Erweckungserlebnis dieser Art, als wir mit Maria in Alicante waren 2024. Da saßen wir beim Make-up und da kamen Leute rein, da hast du gedacht, das ist hier eine Transgender-Veranstaltung. Und nachdem die da 2 Stunden auf dem Stuhl gesessen hatten, hat man dann den Eindruck, gut, jetzt so sieht das also dann aus, wenn es 2 Stunden gedauert hat. Und da war man natürlich erstmal ziemlich desillusioniert, was eigentlich in dieser Klasse überhaupt zu erreichen ist. Aber glücklicherweise gibt's auch Wettkämpfe, wo das komplett anders ist. Also da muss man einfach im Vorfeld mal schauen, wer da judged. Also Taylor Mannion zum Beispiel, der die FIBO letztes Jahr gejudged hat, der hat da einen super Blick für, ist ja auch mit einer Athletin liiert seit einer Weile, die in das bessere Bild passt. Steve Weinberger hat die Prag EVLS gejudged, da war Maria Zweite. Also der hat halt auch mal eine Isa auf der Eins gehabt und jetzt eine Eduarda. Die sehen ja alle nicht so aus wie das, was man teilweise da in Osteuropa sieht. Das ist eine Katastrophe oder in Spanien. Also in Madrid beispielsweise war es ja auch eine Katastrophe. Aber wie gesagt, das ist, ich würde nicht sagen, dass man die Weltklasse abschreiben muss, sondern dass man da ganz genau schauen muss, wo man hingeht und sich, wenn man sich für die Klasse entscheidet, ja nicht an denen orientieren soll, die so aussehen, wie man vielleicht abgesehen vom Körper nicht aussehen möchte. Ein gutes Beispiel, ich will da keine Namen nennen, aber wer da die Athletinnen verfolgt, schaut euch einfach mal an, wie die trainieren. Da gibt's auch 2 Schienen. Da gibt's welche, die trainieren super und dann gibt's welche, die trainieren wirklich den allergrößten Käse zusammen, aber sind halt auch wahnsinnig massiv. Dann kann man sich den Rest denken.
Hey Leute, kurze Werbeunterbrechung. Bis einschließlich Donnerstag, den 9.4. gibt es bis zu 20% Rabatt mit meinem Code Sascha auf die Produktneuheiten bei vitaminversand24.com. Darunter zum Beispiel der Gen Limit Breaker. Ein neuer Booster im Geschmack Lemon. Ultra lecker, ich habe ihn schon getestet. Dann die Yummy Syrups in 10 leckeren Sorten. Entweder die praktische 5er-Box oder einzeln. Dann Proteinaufstrich, Gen Elektrolyte und noch 10, 15 andere neue Produkte. Code Sascha, danke für den Support. Ja, was ich sagen wollte, war halt
so viel mein Monolog halt zur Wellnessklasse.
Ja, also was ich eigentlich sagen wollte, war halt, da ist natürlich unfassbar viel schwieriger, als in der Fitmodel-Klasse zum Beispiel das Profi zu werden. Ne? So, also ich glaube, kann man schon sagen,
Fitmodel-Klasse ist. Das Thema wollte ich gerade nochmal aufgreifen bei Jasmin. Du meintest, du bist mehr in dieser Bubble unterwegs. Hast du denn in der Fitmodel-Klasse was von PEDs vernommen?
Ja. Also es gibt ja
gerade. Ich sehe bloß mal die Bilder jetzt von den aktuellen Wettkämpfen. Da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet.
Ja, das ist halt das Frauending. Also ich sag ja, bis zur Bikini will halt niemand so richtig zugeben, habe ich das Gefühl, vor allem auf Social Media, dass da über PEDs im Spiel sind. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmt jetzt beim Regional-NPC die Hälfte mindestens Glenn drin hatte. Wenn wir jetzt von den niedrigeren PEDs sprechen. Ich kenne aber jetzt auch einige, die dann von der Bikini in die Fit-Model wechseln, die dann halt auch schon Androgene drin hatten und halt nicht wenig. Und dementsprechend werden die dann vermutlich auch nicht komplett netti in der Fit-Model auf der Bühne stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, dass sich die, meiner Meinung nach, entwickelt sich jetzt die Fit-Model so, wie sich die Bikini vor 5 Jahren oder so entwickelt hat. Und da wurden ja auch schon PEDs konsumiert. Und ich denke, dass die Bikini jetzt trotzdem noch vielleicht ein Ticken mehr wächst sogar. Also in der Masse und Leanness am Ende.
Das befürchte ich
gut, auch, der Wechsel von Bikini zu Fitmodel ist natürlich dann ein spannender Punkt. Das ist ja so ähnlich wie der Wechsel dann von der, was ich gerade gesagt habe, von der Physik in die Wellness zum Beispiel. Wenn jetzt jemand sagt, ich wollte eigentlich eine Klasse, wo man nicht so viel nehmen muss, aber ich habe es eh vorher schon gemacht. das sind ja auch Leute, die ausgerätzt haben, wie viel sie wie lange nehmen können, um damit noch irgendwie zu profitieren, und stellen sich dann eigentlich ja in die sogenannte Einsteigerklasse, wo die doch alle direkt vom Strand hingehen sollten. Das ist dann auch wieder ein bisschen schief.
Wobei, schaut euch mal die Mädels an bei GmbF und BNBF. Ich bin da ja immer auch am Start. Es ist halt schon ein Unterschied zur NPC. Jetzt kann man nicht sagen, dass die Top-Mädels, weil Nathalie ist ja auch 100% natural, hat jetzt auch die NPC Junioren gewonnen, hat jetzt dann gegen den Open gegen Jasmin verloren. Ich glaube, wie war die Klasse? Auch relativ großes Feld, glaube ich. Hat sich da auch super geschlagen, hat letztes Jahr auch bei den Amateurverbänden alles gewonnen und ist ja auch eigentlich erst seit ein paar Monaten im Bodybuilding. Die kam ja zu mir letztes Jahr im Sommer und ich habe gesagt, du, direkt auf die Bühne, direkt loslegen, direkt NPC, aber wir machen vor 2-3 Wettkämpfe als Generalgruppe. Das ist aber auch eine Person, wo jeder sagt, die hat großes Potenzial für die Zukunft. Ja, man sieht halt, dass sie halt diese Genetik, die halt wenige haben. So, es reicht natürlich muskulär, für ganz oben reicht es noch nicht. Das ist klar, da fehlt jetzt auch eine Trainingszeit. Die haben jetzt 1-2 Kilo zugelegt seit Herbst. Trotz OP, das lief auch eigentlich überragend. Da brauchst du jetzt halt Zeit. Ja. Problem ist halt, das war ein gutes Beispiel, vielleicht erzähle ich das mal kurz. Sie hatte vor ein paar Wochen überlegt, die Prep abzubrechen, weil sie enormen Druck verspürt von dem Umfeld, nicht von mir, ne, so, sondern von drumherum. Warum machst du keine Offseason? Dir fehlt noch die Muskulatur, um Profi zu werden. Warum machst du das? So, sie ist 21, sie hat 3 Wettkämpfe gemacht und sie hat wirklich 2 dann gewonnen, ist dann zur NPC und hat dann sehr verunsichert auf der Bühne gewirkt. Ja, es war halt eine volle Halle. Ja, das war ein ganz anderer Druck für sie. Da hat sie sich nicht so gut präsentiert. Sie braucht einfach Bühnenerfahrung. So. Warum? Sie muss dann mit den 21 IPB Pro werden. Oder mit 22 oder 23. Gib mir doch die Zeit. Wie früher braucht man auch dafür Zeit. So. Das heißt, der Druck entsteht. Und sie ist so ein, ich habe damals, als sie kam zu mir, habe ich gesagt, du musst diese Freude am Prozess, die musst du immer beibehalten. 4, 5, 6 Monate später war sie weg. Durch den Druck, den sie wahrnimmt, durch das Umfeld, was plötzlich dazugekommen ist, mit dem sie ja vor 6 Monaten noch gar keinen Kontakt hatte. Ja. Das heißt, irgendwie ist die ganze Seele so ein bisschen drauf ausgelegt. Jeder, der Potenzial hat, wird sofort drauf beäugt. Reicht es für die Profikarte? Macht doch dies, macht doch jenes. Also es wird doch da reingequatscht. So, ich habe mich zum Glück durchsetzen können. Es waren auch lange Gespräche. Jetzt hat sie die Union gewonnen, Open 2. Hinter Jasmin kann man, glaube ich, auf jeden Fall auch 2. werden. Jetzt gehen wir zur FIBO und versuchen uns da gut zu platzieren und dann hat sie, glaube ich, eine gute Saison gemacht und kann dann danach wieder ein bisschen draufpacken, so Step by Step halt einfach. Ja. Also dieser Druck jetzt hier, den sie da verspürt hat, das hat mir richtig wehgetan, weil ich genau das so geil fand, dass sie einfach unbeschwert einfach Spaß am Prozess hatte und selbst mit dem KFA, den sie hatte, immer noch Spaß an allem hatte. Ja. Also der Druck kommt automatisch irgendwie und dass dann irgendwann jetzt mal bei der Athletin nicht so läuft, wenn der Coach sagt, ich habe hier sowas, so eine kleine Pille, die kann ein Wunder bewirken. So, das ist, also ich kann mir das richtig vorstellen, die Situation, wie schnell das geht in der Praxis. Na, so ich bin, wie gesagt, gar kein Fan von Androgen in der Bikini-Klasse. Ich fürchte aber auch, dass das jetzt in der Zukunft nicht mal zu vermeiden sein wird. Ja, jetzt durch die Fitmodel-Klasse wird das alles, dadurch, dass auch, das habt ihr ja auch schon gesagt, gute Bikinis gehen runter in die Fitmodel-Klasse. Und wenn gute Bikini schon runtergehen in die Fitmodel-Klasse, wenn das sich dort als Standard durchsetzt, muss ja das Niveau in der Bikini-Klasse nochmal ansteigen. Und dann wird es natürlich schwer, wenn jetzt schon teilweise ja mehrere Substanzen im System sind.
Ja, das ist aber auch grundsätzlich das Thema Social Media. Das bekomme ich jetzt auch bei mir extrem mit. Und muss auch zugeben, ich bekomme so viele liebe Nachrichten. Aber dass mir das irgendwo auch ein bisschen Druck macht, dann irgendwo doch relativ zeitnah die Profikarte dann zu bekommen, muss ich persönlich zugeben, macht natürlich einem Druck. Und dann ist auch irgendwo der Gedanke da, ja, wenn das jeder sagt, dann ist ja wohl auch was dran. Und wenn man dann so gerade in diesem Prep-Tunnel ist, dann geht man halt manchmal Schritte, die man normalerweise im klaren Hirn irgendwo nicht gehen würde. Deswegen finde ich es halt immer wichtig, dass wenn man sagt, okay, ich gehe diesen Weg, dass ich nicht mehr natural bin, dass man sich auch vor einer Prep mit dem Coach zusammensetzt, mit einem Freund zusammensetzt, mit einer Freundin oder sich das einfach nur aufschreibt, wie weit will ich denn gehen? Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil gerade in der Prep ist man so in diesem Modus drin und macht dann manchmal Sachen, wo man hinterher sagt, boah, das war so dumm, hätte ich das nur nicht gemacht. Und gerade in so einem jungen Alter, wo man noch nicht diese mentale Reife hat, die ganz viele Frauen nicht haben, Und gerade bei Frauen ist es so wichtig, weil das sind halt einfach Sachen, die gehen halt einfach nicht mehr weg. Und wenn man dann 10 Jahre später plötzlich einen Kinderwunsch hat und dann da steht und es aber halt einfach nicht mehr funktioniert, kann das halt schon ein richtiges, ich will nicht sagen Leben zerstören, aber ich denke, das kann schon eine sehr, sehr große Enttäuschung sein.
Ich finde da auch so ein Aufklärungsgespräch halt, also von einem Coach auch super wichtig. Also wenn das euer Coach nicht macht, würde ich auch mal überlegen, weil ich finde trotzdem, man sollte dann erstmal irgendwie, sei es ein Call oder wie auch immer man das Ganze anstellt, der Person auch einfach trotzdem mal mitgeben, okay, hey, was kann denn passieren? Was gibt's überhaupt alles? Dass man da einfach schon mal so ein bisschen Aufklärung betreibt und dann noch gar nicht irgendwie sagt, du musst dich jetzt entscheiden, sondern halt einfach wirklich mal der Person das alles mitgibt, dann sagt, red da mit deinen Ängsten nochmal drüber, mach dir da wirklich Gedanken. Ich finde es auch wirklich ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch schon oft gehabt, beispielsweise, dass man auch sagt, nee, wir machen das eben noch nicht. Wenn du eben genau weißt, diese Parameter stimmen noch nicht, die wir vorhin eh schon hatten, dass man auch wirklich dann ehrlich ist und sagt, ja, nein, wir machen das nicht, weil die Person ist dann manchmal auch gerade in der Prep so im Tunnel. Und ich finde es unfassbar schade, dass so viele First-Timer schon so diesen extremen Druck haben mit der Profikarte, weil ich finde gerade so als First-Timer, du solltest auf die Bühne gehen, du solltest Spaß haben und wenn du in First Call-Out kommst, ist es super cool, aber wenn nicht, ist geht die Welt auch nicht unter. Du sollst ja erstmal Erfahrung sammeln. Und ich habe schon das Gefühl, dass manche schon dann wirklich einfach total traurig und enttäuscht sind und dann halt viel leichter noch dazu so verleitet werden, weil man halt diesen Wunsch hat nach einem First Callout oder nach einer Profikarte, was halt unfassbar schade ist, weil First Season sollte eigentlich da sein, um mal so ein bisschen reinzuschnuppern, zu gucken, will ich das wirklich long-term und dann eben für sich die Entscheidung, sag ich mal, zu treffen, gehe ich irgendwann on oder halt nicht. Ne?
Das habe ich vorhin, ich hatte vorhin auch wieder Team Live vorm Check im Gym, also ich glaube 12 oder 13 Leute da und da habe ich auch gesagt, waren auch ein paar dabei, die jetzt erst im nächsten Saison starten. Schaut euch mal die Ergebnislisten an. Junioren und Newcomer aus dem letzten Jahr, Jahrzehnten DBV, heutige Profis, die sind gefühlt alle letzter, vorletzter geworden, Haufenmeister. Ich glaube Adolf war irgendwie Achter oder sowas. Also Leute, die heute jeder kennt in der Szene, die sind in der ersten Saison, haben sie meistens nicht so gut abgeschnitten. Ja. Gut, Dennis Friedrich ist ein schlechtes Beispiel. Dennis Friedrich ist hinter Max und hinter Marius Strumpf Dritter geworden. Das ist natürlich ein geisteskrankes Line-Up gewesen. Haben wahrscheinlich so nie davor und danach nicht wieder gehabt. Aber andere Fälle, Kevin Wolter, 7., 8., 9., der ist dann später, ja gut, Millionär und dann wieder abgestürzt. Adolf war auch,
glaube ich, seine beste sportliche Leistung.
Ja, aber
das wurde auch später Leistung. Nicht besser.
Ja, Kevin Gebhardt, meine ich, hat auch, glaube ich, nie einen deutschen Meistertitel geholt, ist dann immer ein Profi geworden. Also das sind auch Haufenweise Namen, die man so in den Ergebnislisten sieht, man mal da mal so durchscrollt, wo man denkt, oh, okay, der ist da auch mal gestartet. Das ist schon spannend. Oder man hat ich glaube Manuel Meusel ist auch so ein schönes Beispiel, der dann irgendwie angefangen hat mit einer 1, 2, 3, 4, also wo sich dann in den Klassen hochgearbeitet hat, wo es früher der klassische Weg war, dann irgendwann Classic-Physik-Profi geworden. Also da gibt es echt viele Beispiele. Und die erste Saison ist einfach auch natürlich so, ich sage immer, macht 3 Wettkämpfe. Der erste ist immer ein bisschen schwierig, aber macht mal 3, dann habt ihr das Gefühl, ob das da oben stehen. Ich habe es eben noch gesagt, wenn ich jetzt könnte mit meiner Schulter, mit meiner Zeit, ich würde sofort gerne das wieder machen wollen. Ja, so bei mir sind einfach angekündigt, die gerade von abhalten. Und es ist schon ein cooles Gefühl, aber man muss es halt austesten, ob es auch für einen das so gibt, was man sich vorstellt. Vor allen Dingen ist es ja auch ein großes Invest. Na, selbst wenn du das jetzt natural machst, also egal wie du es machst, ob du abkürzt mit einem Reta oder wie auch immer, es ist ja auch keine einfache Zeit. Ne? Ich glaube, das können wir auch alle bestätigen, dass gerade die erste Prep meistens nicht so einfach ist. Und dann finde ich das, was ihr jetzt gesagt habt, eigentlich auch ziemlich gut, wenn du vorher so rote Linien definierst, darüber möchte ich nicht gehen und die auch dann einhältst, und dann erst mal vielleicht in der Offseason, wenn du wieder vielleicht ein bisschen mental klarer dabei bist, dir nochmal Gedanken machst, ob du mehr willst. Das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt auch so 2 Fälle gehabt, wie gesagt, eine, die möchte gerne ins Coaching, die andere, die habe ich auch schon aufgenommen, wo auch schon, ich sag jetzt mal, alles am Start zu Hause hatten, wo ich dann wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert habe, um es denen auszureden und erstmal zu sagen, pass mal auf, bei dir passt hinten und vorne das Training noch nicht, der Ernährung noch nicht und die Sachen noch nicht. Lass uns das erstmal angehen, lass uns erstmal eine Saison machen. Und dann kannst du halt immer noch entscheiden, ob du vielleicht noch in eine höhere Klasse gehen möchtest oder so, ja. Aber nicht halt direkt. Und gerade wenn halt die Basics halt wirklich gar nicht stimmen und das ist leider echt oft so. Na, und das sind auch teilweise, Mike hat es eben auch gesagt, teilweise sind das Top-Athleten, wo die Basics hin und vorne nicht stimmen. Und das ist halt echt schade, weil Training ist immer noch der größte Schlüssel zum Erfolg, wenn es um Muskelwachstum geht, ja.
Es wird halt irgendwie sehr viel versucht, habe ich immer das Gefühl, deshalb auch mit diesem Peptid-Thema. Also es gibt da definitiv sehr sinnvolle Dinge, muss man auch sagen. Auch finde ich, auch wenn man vielleicht sagt, sogar in der Fit-Model-Klasse, in der Bikini-Klasse, kann man schon da überlegen, ne, ob man das ein oder andere dazu nimmt, weil man muss halt auch sagen, so eine Bikini-Athletin, so eine Fitmodel-Athletin, da kann schon dir mal passieren, dass die wirklich sehr, sehr low von den Kalorien ist. Und da kann das ein oder andere Peptid wirklich Sinn machen, muss man ehrlich sagen.
Kann sogar gesünder sein.
Genau.
Mit Abwägung von allen Aspekten.
Voll, deshalb will ich da nicht direkt sagen, du bist Fitmodel, du darfst gar nichts machen, so, sondern genau, eben das überhaupt überspricht, weil das kann definitiv Sinn ergeben und der Athletin einfach auch helfen und die Diät erleichtern, weil das muss man auch sagen, was du angesprochen hast, auch mit so einer Natural-Prep als Frau, das ist ganz schön heavy, also auch hormonell, ja, jetzt nimmst du dir da safe alles.
Das ist nicht unbedingt gesünder.
Nee, überhaupt nicht, weil alle immer denken, oh, Natural-Prep, also teilweise, wenn ich da Mädels habe in der Natural-Prep, dass du dann wirklich wieder schaust, dass der Hormonaushalt stimmt, die Periode zurückkommt, da brauchst du Schilddrüse, du brauchst so viel Geduld und das muss der Athlet doch erstmal haben, weil Post-Prep ist eh nicht easy und dann noch, wenn die Hormone verrückt spielen, ist es noch schlimmer. Also so eine Natural-Prep als Frau ist schon wirklich heavy und da kann man, wie gesagt, auch in der Fitmodel-Klasse, finde ich, so das ein oder andere definitiv auch mal, was das angeht, andenken. Aber viele denken halt irgendwie, boah, ich kann Peptid einwerfen, um meine Leistung, sage ich mal so, ein bisschen zu, ne, wie nennt man's? Also, dass man nicht so viel leistet, sag ich mal, ein Peptid einnimmt, genau. Und das finde ich halt schade, weil so sollte es nicht sein. Es sollten ja immer noch Performance-Enhancing-Drugs sein und nicht irgendwie, keine Ahnung, dass du damit irgendwie versuchst, schneller ans Ziel zu kommen. Ne?
Gerade Peptid ist ja von bis. Ne? Du hast Sachen, die wahrscheinlich gar nicht wirken, Sachen, die so ein bisschen wirken. Dann hast du Sachen, die sehr potent sind. Es ist ja, also ich sag mal, Detor und HGA sind sicherlich die potentesten Peptide, die du so einsetzen kannst. Da kannst du natürlich ein bisschen was bewegen. Ja, ich glaube, vieles ist auch einfach, ja, man muss genau hinschauen. Peptide sind nicht gleich Peptide, weil dieses Thema ist ja gerade so groß. Ja, also gefühlt jeder, ich habe jetzt neun Protokolle gesehen, da waren, ich glaube, es war sogar ein Lifestyle-Klient. Ja, also ich habe es zugespielt bekommen, ich will den Namen auch jetzt nicht sagen. Ist aber auch jemand, der natürlich seine Codes schön immer bewirbt. 15. Auf dem Protokoll standen 15 Peptide gleichzeitig. 15.
Ja, ist nicht ganz günstig.
Wohin? Überall. Also das ist ja komplett banane. Du kannst ja auch zusammen aufziehen, aber ja, das ist halt schon wild, ehrlich gesagt. Ja, da habe ich dann auch erstmal gedacht, mir fallen die Augen aus. Weil ich sag mal, vieles davon ist ja in spezifischen Situationen dann auch irgendwie angebracht. Ja. Da hast vielleicht gerade Sehnenprobleme, okay, krieg da mal 4 Wochen BPC rein. Nach einer OP irgendwann vielleicht mal ein bisschen TB oder bist gerade häufig krank und bist in der Prep, dann Thymosin Alpha ist ja auch zum Beispiel auch zugelassen. Es gibt wirklich ein paar Tools, die man nutzen kann in spezifischen Szenarien für eine kurze Zeit. Ja, keine, also bei den meisten wissen wir halt nicht, was passiert, wenn man die ewig lang nehmen. So wissen wir nicht, gibt's keine Studien.
Stichwort Peptide, das ist ein super spannendes Stichwort, weil das halt in Social Media dermaßen überrepräsentiert ist durch die vielen Werbungsmaßnahmen und natürlich die ganzen Rabattcodes. Auch was so Spitzenathletinnen angeht, die haben ja alle irgendeinen Code und sind alle bei irgendeinem Sponsor und zeigen dann, jetzt habe ich letztens erst wieder verfolgt bei der Arnolds im Training, so ein Pump-Up-Training, 1-2 Tage vorm Wettkampf, da haben die ihre Palette BioWell dabei und zeigen, was sie alles gerade in der Diät nehmen und wie toll das ist. Das ist natürlich auch ein Stück weit irreführend. Also erstmal ist es sehr unwahrscheinlich, dass die so aussehen, weil die das Zeug nehmen. Die nehmen das vielleicht noch dazu, weil sie es gratis kriegen. Vieles nehmen es vielleicht auch gar nicht und wollen es nur verkaufen, um sich irgendwas anderes leisten zu können. Aber gerade bei den leistungssteigernden Peptiden darf man nicht vergessen, das, was nicht zugelassen ist. Und da ist ja eine ganz gute Orientierung, was die Amis jetzt gerade alles so ein bisschen gelockert haben. Da sind ja überwiegend Sachen drin, die gesundheitliche Vorteile bergen sollen. Also sowas wie ein TB500, ein Thymosin Alpha 1. Das sind ja Sachen, die man jetzt nicht unbedingt nimmt, um mehr Muskeln aufzubauen, sondern um vielleicht irgendwelchen Verletzungen vorzubeugen oder Verletzungen zu behandeln. Das Thema Leistungssteigerung, das ist ja tatsächlich bei den Androgenen viel besser erforscht und das über Jahrzehnte. Das, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, was so die typischen Dosierungen in der Forschung bei Frauen sind, zum Beispiel bei einem Oxa 2,5 Milligramm, da lachen ja heute alle drüber, sowas wird ja keiner nehmen. Und wenn dann die Tablette, die man kaufen kann, mit 10 Milligramm anfängt, dann kommt ja keiner auf die Idee, das Ding zu vierteln. Aber da liegt wahrscheinlich eher der Hund begraben. Ja. Ja, letzte Kapsel ist sowieso, ja.
Dann. Ich habe das schon mal irgendwo gehört. Ich kann sie aber nicht teilen und nicht füllen, kann ich nicht die ganze nehmen. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gehört.
Alle 4 Tage.
Tatsächlich, ja.
Es ist Das ist aber halt auch das Problem mit diesem Optimierungswahn, wo man dann auch auf Social Media mitbekommt, weil halt jeder sowieso Werbung macht, was ja auch okay ist. Das ist sowieso die Zukunft. Aber bevor die ganzen Basics nicht sitzen, braucht man sich halt nicht 15 Peptide reinzuschlagen. Aber kein Influencer verdient halt Geld damit, wenn du halt 8 Stunden schläfst und mal auf deine Kalorien kommst und im Training halt richtig Gas gibst. Und dieser Kim ganze Optimierungswahn... Okay.
Schön groß.
Das ist dann, ja, das ist dann tatsächlich was, was man investieren kann, was wirklich sinnvoll ist. Aber niemand wird Geld damit verdienen, wenn irgendjemand halt dann ordentlich mal trainiert. So, ja.
Man muss da als Influencer hat man noch, finde ich, eine gewisse Verantwortung. Ich meine, ich habe auch meine 2 Shops, wo ich meine Codes habe, wenn jemand darüber kaufen will. Okay, cool. Viel Spaß damit. Aber ich habe jetzt auch neulich wieder, ich glaube, das war bei BPC, hab auch einer kommentiert, warum tust du so viele Nebenwirkungen aufzeigen oder so kritisch zu Rich Bericht, du hast ja doch so einen Code. Ich so, ja, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, ich meine, kaufen tut ja sowieso alle. So, mein Ziel ist ja nicht primär diese Power-Roller zu verdienen, sondern mein Ziel ist natürlich, ich bin ja Wissenschaftler. Ja, ich habe ja einen Background, der ein ernstzunehmender Job war. Ich bin ja nicht von Grund auf Influencer gewesen, sozusagen. Das bin ich halt durch Zufall, weil ich mein Coaching aufbauen wollte, bin ich halt zügigerweise kein ganz so kleiner Influencer geworden. Aber im Endeffekt musst du halt schon auch irgendwo, ich finde auch immer, da wo Wirkungen sind, sind auch Nebenwirkungen oder Unklarheiten so. Du musst da schon das, was wir in der Forschung wissen, auch, sagen wir mal, richtig einordnen. So. Ja, und das TB500 und BPC aus der eigenen Erfahrung heraus extrem gut wirkt, ich glaube, das können also die meisten bestätigen, aber wir müssen halt auch sagen, Humanstudien gibt es halt so gut wie keine so. Ja, also das muss man halt auch dann fairerweise dazu sagen. Tyrosin Alpha ist in sehr, sehr vielen Ländern, ist nicht in Europa oder nicht in Deutschland, ist es zum Beispiel zugelassen. Ja, so trotzdem, auch da ist auf jeden Fall noch Luft da oben, was jetzt den Forschungsbedarf anbetrifft. So. Und ich finde, da musst du auch mal so ehrlich sein und musst auch das Pro und Contra abwägen. Und ich habe sowieso eher auch das Problem, dass ich auf Instagram, gerade auch bei den DMs, was da teilweise reinkommt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Manchmal möchte ich die Leute einfach nur beleidigen, warum tust du sowas, ja. Also ich halte die Leute davon ab, Dinge zu kaufen, ja. So. Und da kaufen sie halt statt 10, wo sie kaufen wollen, vielleicht 2. Na, so, ich habe ja auch einen Benefit davon, das Geld fließt auch schön in die Content-Produktion rein, bin ich ganz ehrlich. Na, natürlich fließt das hier rein, sonst würde ich die Formate jetzt nicht geben. Aber es ist nicht so, dass ich darauf angewiesen bin. Und ich bin auch fein damit, wenn ihr das nicht nutzt, ja, sondern wenn ihr vielleicht versucht, euer Training zu steigern. So, ja. Oder kommt ins Coaching und wir arbeiten ohne die Sache. So, weil wir das Training optimieren. Ist auch cool, ja. Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, das müssen wir ansprechen. Also auf jeden Fall, man sollte da nicht einseitig nur die Benefits aufzeigen und seinen Kunden bewerben. Das ist auf jeden Fall, ja. Das fällt auch den Leuten auf. Ich glaube, da ist doch irgendwann unglaubwürdig. Da haben wir auch ein paar Beispiele, da haben wir auch schon im Podcast über den anderen drüber gesprochen. Das fällt dir irgendwann auf die Füße und dann ist deine Glaubwürdigkeit dahin und dann bist du als Influencer unten durch.
Ja.
Genau.
Jetzt werden wieder einige kommentieren, sie wollten den perfekten Cycle für eine Athletin. Und damit wieder nicht gehört.
So, auf das Thema noch mal eingehen. Also, ich meine, wir haben ja schon mal ein paar Dinge gesagt. Wenn du halt nicht, keine Visualisierungserscheinung haben willst, gerade wenn es jetzt eine Wettkampf-Prep ist, ich glaube, was ich auf jeden Fall extrem meine, also, da könnt ihr mich ja korrigieren, ihr beiden, das ist vielleicht ganz spannend jetzt auch. Was ich so beobachte, ist, Reta gefühlt bei jedem zweiten im System, HGH extrem verbreitet, Clenbuterol eigentlich immer schon mit Bikini-Slipping gewesen. T3 ist wieder so ein bisschen mehr im Aufwind, würde ich sagen. Jetzt kommen auch die ganzen Sachen wie Carnitin oder SLO, PP mit dazu. Und das ist so ein bisschen die Spielwiese, wo ich sagen würde, das sind so die Hauptsubstanzen, die benutzt werden. Und die jetzt zumindest, was die Vermännlichungserscheinung anbetrifft, auf jeden Fall unkritisch sind.
Ja, würde
ich das so bestätigen, oder?
Würde ich voll mitgehen. Also du kannst ja auch mit L-Carnitin, das kannst du ja auch an den Zyklus beispielsweise anpassen. Also du kannst da ganz schön viele tolle Dinge treiben, ohne wirklich erstmal diese ganzen Virilisierungserscheinungen durch die Androgene überhaupt mit reinzunehmen. Und da kannst du auch schon so gut Progress machen und Dinge erreichen, ohne dass du überhaupt irgendein Risiko eingehen musst.
Was ich halt nur von Coaches dann auch mitbekommen habe, war, dass man dann sagt, nee, also mit den ganzen kleinen Sachen brauchen wir gar nichts erst anzufangen oder sowas wie Femtest, nee, da lassen wir komplett die Finger davon, fangen wir doch direkt dann mit Primo an. Das höre ich dann halt auch oft und da finde ich es halt immer wichtig, dass man sich irgendwo auch so ein bisschen umhört in der Bubble. So mal links und rechts schauen, was machen denn eigentlich andere Mädels bei anderen Coaches, was es denn da gang und gäbe. Und wenn man dann halt da komplett irgendwie außen liegt von dem, was andere machen, dass man da halt vielleicht auch mal sein Hirn einschaltet und sagt, ist das jetzt wirklich richtig so, was ich da mache? Und das hatte ich auch mal in meiner Story angesprochen, da haben mir tatsächlich so viele Mails geschrieben, dass ich da mehr aufklären soll und sowas. Also es ist tatsächlich großer Bedarf da und scheinbar wird immer noch nicht genug drüber gesprochen.
Es ist auch so, dass, glaube ich, nicht so viel Wissen einfach da ist und also nicht ausreichend drüber gesprochen wird, sondern auch eventuell nicht so krass viel Wissen eigentlich da ist. Oder wir haben das Thema auch in Studien, wobei man muss schon sagen, es gibt ja schon auch viele Substanzen, die für Frauen eigentlich konzipiert worden sind. Ja, also das ist
ja auch. Es ist doch eigentlich, Sascha, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber es ist doch bei ganz vielen Androgenen, die es in der Medizin mal gab oder noch gibt, so, dass die Studien eigentlich erstellt worden sind, um ein Medikament zu entwickeln, was nicht vermännlicht, aber dieselben anabolen Wirkungen hat, damit man es auch Frauen geben kann. Angeht, ist ja die Forschungslage gar nicht so schlecht.
Aber das meiste ist ja gescheitert. Also ich sag mal, selbst Nandrolon zum Beispiel, Nandrolon auf dem Papier irgendwie schwach androgen, aber ist dann doch deutlich androgener wie ein DHT-Derivat, weil jetzt ein Rezeptor relativ stark stimuliert. Ist aber tatsächlich in der Schweiz noch zugelassen bei Frauen, ne? Bei diversen Erkrankungen, ich glaube bei Anämie zum Beispiel, Osteoporose, aber ist zum Beispiel was extrem stark zum Beispiel vermännlicht. Das sieht man auch komischerweise dann im Sport eigentlich selten. Also die meisten nutzen Oxon und Primo. Ich glaube, da können wir alle unterschreiben, dass das wahrscheinlich auch die sinnvollsten Substanzen sind. Bei Primo sehe ich aber auch selten die orale Version, die man ja so ein bisschen von der Bioverfügbarkeit, wenn man es umrechnet, ist es fast ein bisschen einfacher zu dosieren, als jetzt zum Beispiel, also Inject sowieso oder auch Oxa. Aber sieht man selten wahrscheinlich wegen Preis, das ist relativ teuer. Es ist schon so, dass viele Substanzen natürlich, Thema Brustkrebs, das ist ja auch nicht nur Droster das erste gewesen oder so. Ich glaube, das war nicht sogar Halotestin mal damals sogar auch, meine ich nicht sogar auch sogar damals für Frauen mal angedacht gewesen. Ich bin auch nicht sicher. Ich schon mal nachschauen. Also es sind ein paar Dinge, wo man sich wundern würde, was mal der ursprüngliche Gedanke war, was aber einfach sich nicht durchgesetzt hat. Unterm Strich, ich meine, ihr braucht nicht drüber zu reden, wenn du 5 Milligramm Oxa dauerhaft nimmst, bist du vermännlich und so. Das ist zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist das so. Und 5 Milligramm ist jetzt eigentlich nicht so viel, klingt erstmal nicht so viel, aber es ist halt, wenn man sich überlegt, was produziert eine Frau an Testosteron in der Woche, roundabout 5 Milligramm. Ne? Deshalb musst du immer so schmunzeln, wenn es heißt, ja, ich nehme halt irgendwie 100 Milligramm Propionat in der Woche. Na, mein Freund nimmt 1 Gramm. Ja, da hast du, glaube ich, noch ein bisschen Aufklärungsbedarf. Ja,
man muss halt bewusst sein, nichts wirkt ohne Nebenwirkungen. Also irgendwann, weil ich kriege auch total oft immer so Fragen, welche Nebenwirkungen bekomme ich denn dann? Das kann man nicht sagen. Also der eine bekommt die ganze Palette relativ früh, der andere bekommt vielleicht erstmal gar nichts. Also jeder Körper reagiert da auch wirklich anders. Und das muss man halt dann, wenn man den Weg gehen will, ausprobieren und sehen. Also trotzdem passiert jetzt nichts. Das kann man sagen, wenn man Androgen nimmt von einem auf den anderen Tag, also auch beispielsweise mit der Stimme oder so, das merkst du schon, dass sich die Stimme verändert. Und dann muss man eben halt selber entscheiden, okay, hey, will ich das? Ist es für mich schlimm oder halt eben nicht? Und das kann dann auch jeder einfach für sich selbst entscheiden. Aber es ist jetzt schon, das merkst du. Also das, du wachst jetzt nicht auf und hast eine tiefere Stimme oder so. Also du merkst das schon. Dann ist aber halt immer die Frage von der Athletin, von dem Risikoprofil der Athletin, okay, hey, gehe ich den Weg weiter? Nehme ich das in Kauf oder halt eben nicht? Aber man merkt Veränderungen schon, wenn man da aufmerksam, sage ich mal, drauf hinschaut. Aber da muss man halt auch die Athletin so ein bisschen drauf aufmerksam machen, was kann denn passieren, dass sie halt eben dann auch nochmal gezielter drauf achtet. Weil da ist halt auch wirklich Feedback zum Coach unfassbar wichtig, weil dein Coach kann halt auch nur drauf reagieren, weil bei manchen musst du vielleicht auch den Cycle noch kürzer machen, als du es eigentlich machen wollen würdest oder denkst, weil sie halt einfach unfassbar schnell oder unfassbar gut drauf reagieren. Ne?
Ja. Immer noch die Frage der Rezeptoren. Ne? Also die spielen eine große Rolle auch, zum Beispiel beim Thema Genetik. Da steckst du nicht drin und viele haben so, habe ich das Gefühl, so teilweise blenden das so ein bisschen aus mit Nebenwirkungen. Sie wollen das nicht so wahrhaben und dann ist es halt irgendwann in den Brunnen gefallen, dann ist es zu spät. Bei dem Mann ist es ja ein bisschen was anderes. Man probiert vielleicht das eine oder andere aus, hat dann eine Nebenwirkung, dann steuert man ein bisschen gegen, dann ist es nur 8 Wochen später wieder so, okay, ich habe es überlebt und meine Frau ist natürlich dann eben das Problem. Jetzt hat man die Nebenwirkungen und sind halt so 90-95%, bleiben die halt. Ja. Ich habe ja einige Mädels im Team, die ich übernommen habe, die sehr hochdosierte Vergangenheit mit meiner Ex-Coach gearbeitet haben. Da sehe ich halt schon immer wieder, wenn man das Ganze normalisiert auf ein, ich sage jetzt mal, für das Niveau, wo sie stehen, akzeptable Menge fährt und auch vor allen Dingen nicht halt dauerhaft fährt, dass sich diese Virilisierungserscheinungen so ein bisschen abschwächen, in der Wahrnehmung zumindest. Aber der Großteil bleibt natürlich. Und das ist halt das Kernproblem und der Riesenunterschied zu Männern.
Vielleicht auch ein bisschen vorzubeugen, und das wollte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen, war das Thema, was man dann bekommt, von wo auch immer, dass man das auf jeden Fall vorher einschickt, vor allem bei Sachen, die es halt nur aus Urlaubs gibt, wie zum Beispiel Femtest, dass man das auf jeden Fall vorher einschicken soll und dass man da dann auch wirklich auch nicht aufs Geld achten soll. Und gerade auch das Thema Geld, dass halt die ganze Sache halt auch verdammt viel Geld kostet. Also klar, als Naturalbodybuilder sollte man auch bitte Blutbilder machen, aber gerade wenn man unterstützt, als Frau sollte man nochmal regelmäßiger Blutwerte machen und gerade die Hormonwerte sind halt die teuersten. Deswegen, dass man das auch immer im Hinterkopf behält, das ist alles wirklich sehr, sehr geldintensiv.
Ich glaube auch, darum kann man noch ergänzen, dass die Hormone meistens halt Selbstzahlerleistung sind. Also zumindest jetzt hier in bei uns in Deutschland, da hast du, gut, okay, wenn du jetzt sagst, ich habe dies und das Symptom, kann sein, kommst du in den Gynäkologen durch und
aber das ist vielleicht ein Punkt, den möchte ich nochmal kurz als Exkurs. Wer jetzt sagt, er geht zu seinem Hausarzt, um sich einmal im Quartal alle relevanten Blutwerte zu holen, der wird scheitern. Und wer dann da einen Kompromiss eingeht, dass er vielleicht nur Nierenleberwerte und HDL-LD holt, der ist ja nicht auf der sicheren Seite. Der kriegt dann gesagt, richtig, ja gut, das ist normal, das ist ein bisschen erhöht durch dein Training, und dann sagt er, ja, passt. So, und da wäre schon der Ansatz, und ich glaube, das geht damit einher, sich auch mit den Substanzen selbst mal ein bisschen vertieft zu beschäftigen, sich auch mit den Blutwerten zu beschäftigen, warum man welchen Wert kennen möchte. Und dann geht man einfach in ein Labor und natürlich zahlt man dann alle Werte selbst. Das geht dann nun mal nicht anders. Und die ganzen Gesundheitsmarker, die kosten ja zum Teil 1 Euro noch was. Das ist jetzt nicht so teuer. Hormonwerte sind eher so im Bereich 20 € aufwärts pro Wert. Ist jetzt aber verglichen mit den Sachen, die man da vielleicht nehmen möchte, auch nicht so teuer. Also wenn ich überlege, jemand nimmt jetzt HGH, nimmt vielleicht noch Primo und Doxa, das ist jetzt auch nicht das Billigste, was man an Steroiden kaufen kann. Also wer da sagt, das Geld habe ich nicht, der sollte vielleicht überlegen, ob er den Weg überhaupt einschlagen möchte.
Aber das ist so ein großes Problem. Sie haben alle Geld für Stoff, haben kein Geld für Supplements, kein Geld für Blutbilder und meistens am liebsten auch kein Geld für den Coach, sondern wollen dann irgendwo in den DMs und den Fragerunden alles dann Wissen rausprügeln aus dir. Aber für die Substanzen, da muss ich auch mal schmunzeln. Wenn du halt 4 Einheiten HGH nutzen kannst, aber es ist kein Geld für das andere, dann hast du die Priorität wahrscheinlich falsch gesetzt.
Wenn ich überlege, wie häufig ich Mandatsanfragen kriege aus dem Dopingbereich, ich sehe das Sicherstellungsprotokoll, das kostet 6.000 €, aber die haben nicht mal meinen Vorschuss und haben auch chronisch nie Geld. Wie haben sie sich das andere Zeug gekauft? Also, verrückt.
Du weißt, die Athleten sich ihren Stoffkonsum finanzieren,
Mike. Ja, vielleicht haben sie was mitbestellt für jemanden oder so.
Du bestellst immer die doppelte Menge und verkaufst die Hälfte. Ganz einfach. Habe ich gehört.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Ich hab Erde auch zu Athleten. Liebe Grüße gehen raus und eigentlich gerade zuschauen. Mir ist es egal, aber passt halt auf dabei. Schwieriges Thema.
Aber du hast was gesagt zum Thema Cyclen. Vielleicht ist das noch interessant für die Zuhörerinnen. Also ich kann mir ja vorstellen, das hören jetzt einige, die sich sonst nie mit dem Thema öffentlich so befassen, austauschen können und vielleicht was mitnehmen wollen. Einerseits wollen die vielleicht mitnehmen, an wen können sie sich wenden. Vielleicht ja, Jasmin coachst du auch, weiß ich nicht. Laura bestimmt, Sascha
sowieso. Ich mache nur Posing-Coaching.
Na, immer gut, dann hat man da auch was. Auf jeden Fall gibt's dann Ansprechpartner, wo man sich jetzt ein Bild machen konnte, ob die davon Ahnung haben. Und deshalb vielleicht nochmal auf den Punkt Cyclen eingehen. Also das Wort Cycle unter Männern heißt ja im Wesentlichen, der Cycle geht so und so lange und danach kommt der nächste. Wie ist das gemeint?
Immer mehr.
Und meistens immer mehr, ja. Wie ist das bei den Frauen? Also geht das, du, ich verstehe dich so, ihr geht dann ganz off, oder wie ist da der Plan? Also zumindest was die Androgene angeht.
Ja, bei Frauen ist es so, also Non-Androgene musst du nicht cyclen, aber Androgene musst du cyclen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Da gibt es dann halt auch nochmal Unterschiede, wie wir es jetzt auch schon angesprochen hatten, beispielsweise Oxa und Primo. Primo ist der Cycle meistens ein bisschen länger dann halt, weil es ja auch erstmal einfach braucht, ne, bis sich da der Spiegel wirklich aufgebaut hat im Verhältnis jetzt zu Oxa. Aber das ist halt auch nochmal alles relativ individuell. Im Optimal-Case sagt man, die On-Periode, also die sollte nicht länger sein als die Off-Periode. Also dass wirklich die Off-Periode definitiv so gleich lang ist, im besten Fall sogar ein paar Wochen länger. Wie es in der Praxis aussieht, ist natürlich manchmal dann auch ein bisschen spannend und individuell, weil natürlich, wenn du jetzt beispielsweise den Cycle so planst, dass du über die Wettkämpfe on bist, weil das halt einfach flüssig ist und Sinn macht, und dann du merkst, okay, du bist jetzt vielleicht kurz vor der Pro-Card und man einen Wettkampf noch dranhängt, der jetzt vielleicht eine Woche noch länger geht oder zwei Wochen länger geht, was machst du dann? Die meisten gehen dann natürlich nicht raus, aber das sollte man halt vorher einfach mal so ein bisschen planen ungefähr, aber prinzipiell sagt man dann, okay, man macht diesen Cycle jetzt pauschal mal 6 Wochen, dann gehst du raus für 8 Wochen, dann gehst du vielleicht wieder rein für 6 Wochen, aber du musst dann auch nicht wieder rein für 6 Wochen. Also du kannst dann auch mit den Androgenen draußen bleiben, aber du müsstest im Prinzip nur die Androgene cyclen, die Non-Androgene, also sowas wie GH oder so, kannst du auch konstant weiternehmen. Also das ist jetzt kein Problem.
Die haben ja auch jetzt schon einen guten Benefit. Also da kannst du noch einiges auch erwarten tatsächlich, ne?
Kannst dann ja auch beispielsweise, wenn du jetzt gerade rausgehst, dann auch, wenn es von der Phase her passt, vielleicht mal sowas wie ein Clan noch mit reinnehmen. Das hat dann ja auch nochmal bei Frauen eine androgene Wirkung. Und so überbrückst du das dann auch ganz smart. Also da gibt es schon echt gute Wege, wie du dann so Phasen auch ganz gut überbrücken kannst.
Genau, also Clan kann man tatsächlich wirklich sagen, hat die Anabolität von Clan kannst du bei Frauen als relevant erachten. Das ist auch nicht so, wie, also nicht vergleichbar zu Ochse, aber es ist natürlich schon auch was man nutzen kann, relativ clever. Um auch so einen Zyklus, wo man vielleicht die Androgene rauslässt, auch zu überbrücken, auf jeden Fall, ja. Es ist aber so ein bisschen auch wie bei uns, wo man denkt, ha, ich fange jetzt 2 Wochen vorher schon an, ich gehe mal in der Kraft dran, dann denkt man, aber scheiße, habe ich 12 Wochen Winstrol im System gehabt mit 60 Milligramm. Scheiße, eigentlich war das nicht geplant. Das passiert dann natürlich dann auch wieder, ja. Also das ist so, dann bei euch das gleiche Phänomen, nur ein bisschen anders halt, ja. Es ist halt, das ist so ein bisschen, eine gute Planung ist schon wichtig. Aber ich weiß nicht, wie hoch das bei dir im Coaching ist, Laura, wie viel, also wenn ihr durchplant, wie viel davon eintritt und wie viel ihr doch improvisiert an Wettkämpfen früher oder später. Oder ich habe jetzt auch gestern jemanden gehabt, der hat so gut sich platziert bei der NPC, dass er sagt, ich scheiße auf die kleinen Verbände, ich baue jetzt die 10 Kilo Muskeln auf, die doch die Klasse voll machen kann. Ich gehe sofort raus und mache mir einen Recovery-Plan und ich baue halt jetzt die 10 Kilo auf bis nächstes Jahr. Sowas. Da habe ich auch heute Nacht gar nicht lange überlegt. Ich habe es total nachvollziehen können, was halt voll Sinn macht. Da habe ich gedacht, hey, 10 Minuten hast du dein Update, ja. Alles gut, aber überrede ich dich gar nicht zu was anderem. Das sind natürlich so Dinge, die sind nicht vorhergesehen. Ne? So, du gehst da auf den Wettkampf und denkst, okay, ich muss mal gucken, was passiert. Und dann denkst du, scheiße, Mann, das könnte gut laufen. Dann bist du überraschend sehr weit vorne platziert, obwohl du halt der Dünnste bist, aber vielleicht der in die Klasse am besten reinpasst. Urs war damals auch der Dünnste, ist Profi geworden, der hatte auch noch viel Luft. Na, dann einfach so, wo man einfach sieht, da ist Potenzial da, dann macht es auch vielleicht keinen Sinn zu sagen, die ursprüngliche Planung durchzuziehen, sondern die wirst du über den Haufen und dann ergeben sich neue Situationen, ja.
Ja, 100%. Also ich muss sagen, jetzt gerade was, wenn man Androgene dann dazu nimmt, da plane ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig einfach, ne, weil dass du eben dir ein bisschen Puffer lässt, weil man hat ja schon den Wettkampfplan beispielsweise, wann die Pro-Qualifier so potenziell sind und dann ist schon immer im Hinterkopf, okay, hey, finanziell wäre das vielleicht noch machbar und da würde ich eher lieber ein bisschen später reingehen, ein bisschen knapper davor, dass man sich da so ein bisschen den Puffer offen lässt hinten ran, weil rausgehen wird man nicht und das wird auch der Athlet in dem Moment nicht, das macht man einfach nicht. Dementsprechend würde ich da, also ich plane da bei meinen Athleten tatsächlich schon relativ vorsichtig, aber auch natürlich, wie du auch gesagt hast, abhängig vom Risikoprofil und vom Athleten selber. Also man hält dann ja immer mit dem Athleten Rücksprache. Und wenn mir jetzt ein Athlet dann beispielsweise sagt, mir ist es total egal, ob meine Stimme kippt, mir ist es total egal, ob vielleicht, keine Ahnung, meine Haare ein bisschen ausfallen oder da was ist oder meine Klitoris wächst. Trotzdem heißt es nicht Vollgas, here we go, aber man geht dann natürlich doch nochmal anders vor, wie jetzt bei jemandem, der sagt, nee, ich will auf jeden Fall Kinder später, ich möchte das nicht, da bist du natürlich wesentlich vorsichtiger in der Arbeitsweise, ne?
Das sind ja die Klienten, wo du da, oder Klientinnen, wo du da so ein bisschen verhandeln musst immer, die so ein bisschen runterverhandeln musst sozusagen.
Ja.
Das Ding ist ja, manchmal machst du ja auch Dinge, wo du denkst, ich mach das jetzt, ich stehe zwar nicht so 100% dahinter, aber ich weiß, wenn sie das woanders macht, dann fliegt da das Dreifache rein, also ist es besser, sie bleibt bei mir und ich bringe nur meinen Schatten und sag, komm, dann machen wir das auch noch mit. Ist mir noch besser, als wenn sie beim anderen das Dreifache halt macht oder so. Das ist tatsächlich manchmal auch das wirst du kennen, die Situation, ja, du musst auch dem Athleten gerecht werden. Du musst ja auch immer berücksichtigen, die haben auch ihre Ziele. Na, und ich versuche auch immer, dass auch bei den Männern ist auch so. Na, so dieses Thema, wie hoch willst du das Risiko spielen? So, na, wie viel die Person jetzt toleriert, muss man dann sehen. Wenn du merkst, bei meinem Mann jetzt bei 700 Milligramm ist gefühlt das Blutbild so, wo du denkst, der stirbt dir da weg. Da musst du halt sagen, dass der Sport ist für dich halt nicht gemacht oder wir haben irgendwie Fehler gemacht im System. Ja. Und dann musst du auch die Eier in der Hose haben und musst sagen, okay, bis hier noch nicht weiter, jetzt ziehen wir mal die Reißleine. So, und dann müssen wir halt mal nach Gründen suchen, was da vielleicht schiefgelaufen ist. Aber du kannst ihn ja nicht blind ins Verderben laufen lassen. Das darfst du halt eben nicht machen. Es ist schon sehr verantwortungsvoll. Also ich bin immer froh, ich habe im Herbst, glaube ich, 11 Athleten, die zur GmbF gehen. Und ich glaube, theoretisch verbreche ich da noch mehr. Das ist mal richtig cool, da habe ich nicht ganz so viele Bauchschmerzen. Aber es ist halt Teil des Gains, wenn du unterstützte Athleten coachst, ja, und ich habe jetzt auch nicht gerade wenige davon, dann musst du da auch das natürlich auch mittragen und auch verantwortungsvoll damit umgehen. Und hier und da auch mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht nicht unbedingt mit deinen Werten zu 100% einhergeht, aber zum Wohl des Athleten dann irgendwo dann doch die richtige auch ist.
Weil ja, am Ende ist es ja immer noch, also gerade bei der NPC auch allgemein, ist es ja immer nur Leistungssport, ne? Und der Athlet entscheidet sich ja auch bewusst dann für den Weg und auch gerade wenn er on geht, ist es ja seine bewusste oder ihre bewusste Entscheidung in dem Sinne und solange man da wirklich immer, finde ich, offen kommuniziert, was passieren kann und man da auf einen Nenner dann in dem Fall kommt, ist es eigentlich immer. Also man muss einfach kommunizieren, das ist einfach so wirklich das Allerwichtigste.
Auf jeden Fall, weil also das ist auch ein Thema, gerade wenn jemand sich für den Schritt entscheidet, anzufangen, ne, da gehen wir mir auch schon mal über eine Stunde drauf im Erstgespräch, wo ich sage, pass auf, wir gehen jetzt mal alle durch die rechtlichen Risiken, na, da kann ich uns halt nur auf Mike nochmal verweisen, na, also Mike, wenn sich da mal irgendwelche Bodybuilder nerven, die kommen wahrscheinlich alle von mir.
Das ist vielleicht noch ganz interessant in diesem Kontext mit dem Frauenthema. Die Strafbarkeit nach dem Anti-Doping-Gesetz, die richtet sich ja maßgeblich nach dem, was in der Mengenverordnung steht, in der Dopingmittelmengenverordnung. Und die Mengengrenzen, die da drin stehen, die sind ja nun mal für Männer gedacht oder zumindest mal auf das berechnet, was als der Gesetzgeber das geschaffen hat, irgendwo zu lesen war, was Männer im Sport nehmen könnten. Und da hat man als Frau zum Teil sogar eine ganz privilegierte Stellung. Also man sich nochmal anschaut, wie viel Glenn man besitzen darf beispielsweise, wie viel Testosteron man besitzen darf. Also wenn man jetzt von Femtest spricht, man darf 632 Milligramm Testosteron besitzen, da kommt man schon eine ganze Weile hin. Man darf, wie viel waren es? 270? Also es waren ziemlich viele Tabletten Glenn, also das normale Glenn mit 20 Mikrogramm. Das sind auf jeden Fall mehrere Packungen. 2,5 oder so. Also,
ja,
145 Einheiten. Wie bitte?
100 Stück wahrscheinlich, oder? So eine 100er Packung.
Nee, deutlich mehr. 270 sind es, glaube ich, sind es.
Ja, wie kommen die auf diese Summen?
Das ist eine gute Frage. Wenn wir noch öfter drüber sprechen, werden sie es wahrscheinlich nach unten korrigieren. Das werden wir jetzt nicht noch mehr Beispiele nennen.
Okay, ich korrigiere mich. Ich hätte mal, das sind 1000, ja.
Genau. Ja. Nee, das nur dazu, die Besitzstrafbarkeit, da sind die Frauen bei vielen Präparaten besser dran. Es sei denn, sie nehmen das 1-Gramm-Protokoll, was durchs Internet geistert.
Femtest, das vielleicht noch so kurz nochmal einen Punkt, den wir aufgreifen sollten, was der Jasmin vorhin auch gesagt hat, mit dem Testen. Also Femtest, ich glaube, bei Max in der Akademie ist ziemlich jedes Femtest Schrott gewesen. Teilweise wird einfach bei Propionat einfach nur Femtest-Sticker drauf gemacht. Das ist natürlich richtig übel. Das heißt, bei Testosteron kostet ja auch nichts. Ja. Also Testosteron ist extrem günstig. Und den Aufwand, das so niedrig zu dosieren, den macht keiner, sondern man nutzt einfach dann vielleicht ein Propionat oder so und klebt einfach ein Label drauf. Und dann hat der als Frau natürlich die A-Punkt-Karte gezogen. Primobolan, das gleiche Spiel. Ich glaube, die Hälfte mindestens aller aktuellen Chargen. Also ich schaue da immer regelmäßig rein. Auch absoluter Müll. Bei Oxa geht's einigermaßen, muss ich sagen. Da ist jetzt nicht so häufig irgendwie, dass der Winstrol oder Dynamo oder sowas drin ist. Da würde ich jetzt sagen, in den meisten Fällen, das, was ich gesehen habe, ist eigentlich gut. Aber sicher seid ihr natürlich auch da nicht. Ja? Also da ist schon so eine, was kostet die Mitgliedschaft? 1 Euro am Tag. Laboranalyse 50 Euro oder so. 50. Ja, ist auch alles Geld. Ja, aber gemessen an dem Risiko, was ihr habt, ist das nix. Ja? Oder schickt's, wenn ihr Max nicht supporten wollt, schickt's halt irgendwo anders in Labor, mir auch egal, aber macht diese Analysen. Ja? Bei der Max-Akademie habt ihr den Vorteil, oder wir haben alle den Vorteil, wir können auch mit reinschauen. Das Ergebnis ist nicht nur für euch, sondern jeder sieht das Ergebnis, ihr könnt die Ergebnisse alle anderen sehen. Da habt ihr einen riesen Pool, Und deshalb finde ich das Projekt eigentlich auch so stark, ohne jetzt zu viel dafür machen zu wollen, aber es ist tatsächlich schon auch ein Riesenvorteil, dass man da einfach eine breite Datenbank hat, das Risiko doch deutlich reduzieren kann.
Ja, vor allem als Frau braucht man ja auch wirklich nicht viel und das hält sich dann ja auch wirklich lange. Und wenn man weiß, das ist safe, dann ist es, also das würde ich immer machen. Also immer, wenn man was Neues wo hat, immer einchecken, weil dann ist man immer safe.
Genau, das ist der optimale Fall. So, das ist der optimale Fall, wenn man den auch mal wirklich skizzieren. Genauso ist das mit den Blutbildern, was man die regelmäßig macht. Ich will jetzt da nicht unbedingt einen Zeitpunkt festlegen, aber das kann von bis schon alles sein. Aber ich sag mal, zweimal im Jahr ein Blutbild ist schon so eine Untergrenze, die ich auf jeden Fall machen würde. Bei euch ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber bei einem Mann würde ich sagen, mindestens einmal im Jahr auch zum Kardiologen. Weil natürlich ganz anderes Risiko für das Kreislaufsystem auch aufgrund des Körpergewichts mitspielt. Mindestens einmal im Jahr alle Organe mal abchecken lassen bei so einem Check-up. Bei Frauen wird es auch angepasst. Ne? Genau.
Ich würde sagen, das ist ein guter Rundumschlag gewesen. Wenn ihr, liebe Zuschauer, Fragen habt, die nicht beantwortet wurden, dann schreibt sie in die Kommentare.
Und Follow-up vielleicht.
Dann überlegen wir uns, ob wir dazu ein Follow-up machen, genau.
Ja.
Oder ob die Fragen aus gutem Grund nicht beantwortet wurden.
Ja, aber es wäre doch jetzt aber eigentlich eine richtig coole Sache, wenn wirklich jetzt mal da 10, 20 Fragen drinstehen, die relevant sind, die wir jetzt wirklich nicht auf dem Schirm hatten. Und wir können nochmal so ein Follow-up machen. Also würde mich jetzt echt mega freuen, wenn das Thema so angenommen wird, weil es würde ja auch zeigen, dass es auf Interesse stößt, dass es angenommen wird, dass die Leute das ernst nehmen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich nicht schlecht laufen wird. Wahrscheinlich ist es jetzt kein Mainstream-Thema. Es ist klar, wie viele Frauen in Deutschland missbrauchen Steroide und PEDs. Und da gemessen an der Gesamtbevölkerung sind das jetzt nicht so wahnsinnig viele. Reta, tendenzielle Nutzerzahl wahrscheinlich 50 Millionen in Deutschland. Also da gibt es schon einen Unterschied. Aber ich sag mal, innerhalb der Szene wird das jetzt wahrscheinlich schon viele interessieren. Und dementsprechend freue ich mich auf viele Kommentare. Abo Kommentare. Und all diejenigen, die kommentieren, verlosen sich auch einmal im Monat einen Warengutschein. 250 Euro. Ich glaube, der Gewinner vom letzten Monat wird morgen, sprich am 5. April, in der Beitragssektion hier auf YouTube auch bekannt gegeben. Und der Sieger hier von April dann praktisch Anfang Mai. Also das auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte?
Auf jeden Fall eine coole.
Doch, eins, was ich immer bringe. Jeder, der sich mit Steroiden befasst und sich sowas kauft, bestellt oder besitzt, schließt eine Rechtsschutzversicherung für Strafrecht ab, dann habt ihr sie und seid nicht traurig, wenn ihr teure Anwaltskosten zahlen müsst.
Genau, und grundsätzlich, wenn noch irgendjemand Fragen hat und das halt nicht in öffentliche Kommentare oder so schreiben will, bin ich auch immer offen in den DMs für sowas. Also ich will wirklich Mädels davor bewahren, dass sie irgendeine Scheiße bauen, weil ich habe schon viel zu viel mitbekommen, was wirklich jungen Mädels passiert ist. Also da helfe ich echt sehr gerne.
Laura.
Ja, ich auch. Nein, nee. Nee, also wie gesagt, wenn Fragen sind oder so irgendwas oder man auch nochmal genauer auf was eingehen kann, die es nicht in den Kommentar schreiben wollt, könnt ihr mir natürlich mir auch gerne schreiben oder es halt einfach in die Kommentare schreiben, dann können wir, wie gesagt, vielleicht in einem Follow-up nochmal drauf eingehen, ist vielleicht auch ganz cool, weil bestimmt, wenn man eine Frage hat, die hat bestimmt auch noch eine andere Person und dann ist denen auch noch geholfen.
Ja, genau. Ja, dann danke euch für die coole Runde heute Abend. Also wir haben jetzt Oster Samstag nach 21 Uhr 30 und wir sitzen hier noch fleißig und nehmen euch Content auf. Wir werden auch gleich, ich glaube, der Mike und ich noch mal eins drauflegen, so wie ich ihn kenne, oder? Kommt noch was Stimmt. mehr. Dementsprechend, ja, ich schätze mal, dass wir das am Montag schon raushauen. Montag oder so, oder läuft immer Montag sollte ja schon online sein. Ich mache das nachher alles so ready. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, euch alle noch schöne Ostern. Jasmin, wir sehen uns auf der FIBO nämlich an. Laura, dich auch?
Ja, spontan.
Okay.
So viel zu spontan Wettkämpfen. Ja, ich bin spontan da. Tyler Mannion judged, also natürlich bin ich da.
Okay. Und Laura, du, bist du auch vor Ort?
Ich bin nicht vor Ort, weil wir fliegen ja auch relativ zeitnah danach nach Pittsburgh und da habe ich gesagt, boah, noch eine Reise. Das brauche ich jetzt nicht.
Ja, okay.
Erkältung.
Ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Danke. Ciao.